Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, auch wenn das nicht ganz so eine Feier wird, wie ihr das euch vielleicht gewünscht hättet. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist heute nicht auf 1,50 Abstand von uns und kommt uns nahe, da glaube ich fest dran. Und wenn ihr könnt und wollt, nochmal würde ich gerne nochmal mit euch beten. Wenn ihr dazu könnt und wollt aufstehen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist und ja, es ist ein Vorrecht, diesen Gottesdienst zu feiern in deinem Namen und mit dir. Und dass wir erwarten dürfen, dass du uns nahe kommst, dass du zu uns sprichst. Wir wollen dich bitten um deine Gnade, Gnade zum Hören auf dein Wort, Gnade zum Reden deines Wortes, dass du tust, was dir gefällt. Herr, dass du mit uns zu deinem Ziel kommst, dass du unsere Herzen stärkst, uns ermutigst, uns ermunterst. Herr, wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Du darfst Platz nehmen. Vielleicht kennt ihr die Szene, die ich gleich beschreibe, von euren Kindern, Enkeln, vielleicht selber, als ihr Kind wart. Klassische Ansage der Eltern, räum dein Zimmer auf. Und bei den Kindern geht dann laut oder leise im Kopf oder wie gesagt als Aussage, was habe ich davon? Kennt ihr das? Was habe ich davon? Das Naheliegendste, was die Eltern dann am liebsten sagen würden, wäre ein aufgeräumtes Zimmer. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, dass die Antwort nicht wirklich zieht. Ja, da überzeugt man niemanden davon. Warum? Ja, es gibt doch so viel Wichtigeres zu tun für Kinder, als ein Zimmer aufzuräumen. Lego spielen, Puppen spielen, sich mit Freunden treffen, Fahrrad fahren. So viele Dinge. Und ich glaube, Zimmer aufräumen kommt da ganz, ganz weit unten. Aber wenn wir ehrlich sind, so ganz haben wir dieses Kind nie abgelegt. Und ja, insofern, wir haben keine Zeit, ich glaube, da geht ihr mit, uns mit unwichtigen Dingen zu beschäftigen. Wir haben keine Zeit, selbst in der Pandemie ist uns eigentlich Zeit zu schade, um uns mit unwichtigen Dingen zu beschäftigen. Und gefühlt gibt es ja immer irgendwelche, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen hätten und die dann vielleicht auch ganz schnell dabei sind, wenn wir fragen, was habe ich davon, die dann sagen, frag nicht, mach man so, tu es einfach. Ja, vielleicht auch als ihr Kinder wart, war das überhaupt nicht möglich, mit den Eltern zu diskutieren, Zimmer aufräumen. Ja? Aber innen drin diese Frage, die uns so umtreibt, was habe ich eigentlich davon? Und deswegen, schade, ich kann das jetzt gar nicht hinstellen. Habe ich es richtig rum? Nein, falsch rum. So rum. Heute wollen wir die WHID-Frage stellen. Was habe ich davon? Die soll uns durch diese Predigt begleiten. Und vielleicht ist das auch die Frage im Blick auf Gemeinde. So viel ist ausgefallen, so viel hat nicht stattgefunden im letzten Jahr. Du hast es schon gesagt. Da kann man doch mal fragen, was habe ich eigentlich von Gemeinde? Habe ich da was davon? Weiß ich, was ich davon habe? Und ich mache uns Mut, dass wir uns nicht mit billigen Antworten hier abspeisen lassen. Ihr habt schon gehört, Berufung spielt eine Rolle heute bei meiner Predigt. Das ist das Jahresthema der evangelischen Gesellschaft. Und Gott beruft uns in seine Gemeinde. Das ist so eine dieser tragenden Glaubensaussagen, die ich da aufgreifen möchte, und ich habe es ja aber etwas anders formuliert, nicht nur Gott beruft uns in seine Gemeinde, Gott beruft uns in sein Eigentum. Und ich glaube, da steckt so etwas drin, wo wir uns fragen können, was habe ich davon, was habe ich von Gemeinde? Bevor ich aber diese Frage versuche zu beantworten, eine ganz banale Feststellung, was habe ich von Gemeinde? Diese Frage haben ganz viele Menschen, hoffentlich nicht hier aus dieser Gemeinde, aber viele Menschen vielleicht in unserer Familie, in unserer Umgebung, in der Nachbarschaft, für sich längst beantwortet. Woran merkt man das? Sie sind nicht hier. Wenn es irgendwelche Streaming-Internet-Gottesdienste gibt, sie schauen sie sich nicht an. Sie sind auch nicht irgendwo in einer Nachbargemeinde im Gottesdienst. Sie sind einfach in keiner Gemeinde. Sie haben diese Frage, was habe ich von Gemeinde, für sich schon längst beantwortet, nämlich ihrer Meinung nach haben sie nichts davon. Und wenn wir darüber nachdenken als Christen, dann kommt vielleicht so etwas in Gang und wir denken, Mensch, diese WHID-Frage sollten wir uns nochmal auf die Fahne schreiben, nochmal überlegen, was müssen wir tun als Gemeinde, dass wir vielleicht nochmal besser herausstellen, wie toll wir sind, was eine tolle Holzkirche wir haben hier, was die Menschen davon haben. Und wir überlegen, was wir alles zu bieten haben, was wir alles machen können. Und ich glaube, manche gehen genauso an Gemeinde ran. Und erstens glaube ich, es funktioniert nicht. Und zweitens glaube ich, dass es grundverkehrt ist, so über Gemeinde nachzudenken. Warum? WHID. Ein erster Bibelvers, den ich mit euch anschauen möchte, steht in Epheser 2. Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 13. Ich lese es nach der Hoffnung für alle. Epheser 2, 12 bis 13. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Verheißungen Gottes nicht, die er seinem Volk gegeben hatte. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus und er fordert sie hier im Grunde genommen auf, macht euch noch mal klar, macht euch mal bewusst, wie war es eigentlich vorher? Wie war es ohne Gemeinde? Ich weiß nicht, wenn ihr in Gemeinde groß geworden seid oder schon seit Jahrzehnten hier in die Gemeinde geht, vielleicht ist es gar nicht mehr so einfach, diesen Schritt zurückzumachen. Mensch, wie war es eigentlich vorher? Was war anders? Aber im Grunde genommen sagt Paulus hier oder zählt auf 5 Punkte, das habt ihr von Gemeinde. Er sagt das negativerweise, ne? Vorher wart ihr ohne und so weiter. Ich versuche das mal, was Paulus negativ sagt, positiv zu formulieren. Ich gebe uns diese 5 Punkte. Er sagt erstens, ihr habt nun Christus, den Messias, den Retter. Ihr habt nun, sagt er, Staatsbürgerschaft, Einbürgerung in das Volk Gottes. Zweitens. Das Dritte, sagt er, ihr habt deswegen Anteil an den Zusagen, an den Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, in den Bündnissen. Also wir denken an das Alte Testament, Abrahams Bund, wir denken ans Alte Testament, dort wird der neue Bund bereits vorhergesagt. Also Zusagen, Bündnisse Gottes, ihr habt jetzt Anteil dran. Drittens. Viertens, Paulus sagt, ihr habt Hoffnung, hattet ihr vorher nicht, ihr habt Hoffnung. Und fünftens, ganz grundlegend, ihr habt Gott, vorher wart ihr ohne Gott. Ihr habt eine Beziehung zu Gott, ihr könnt ihm nahe kommen. Ja, Nähe, das, was uns gerade in dieser Zeit so wichtig ist, hören wir vielleicht nochmal ganz anders. Genau, wir können Gott nahe kommen. Ja, das sind eigentlich 5 einfache, verständliche, 5 Punkte, das habe ich von Gemeinde. Ich vermute aber ganz ehrlich, das hat weder damals, als Paulus diesen Brief schrieb, Menschen irgendwie hinterm Kamin vorgeholt, noch tut es das heute. Warum sagt er es dann? Erstens, ich glaube, er tut es nicht, um hier einen Werbetext zu formulieren, den sie am liebsten schön in großen bunten Buchstaben draußen an ihre Gemeinde gemacht hätten und geschrieben hätten, um irgendwie so auf einer großen Werbetafel die Leute in die Gemeinde zu locken. Ich glaube, das war nicht seine Absicht. Was dann? Versuchen wir uns erst noch mal reinzudenken, wie sehen Menschen eigentlich diese 5 Punkte, die nicht zur Gemeinde gehören? Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, sie haben Christus nicht, ja, aber sie haben vielleicht ja andere Menschen, von denen sie einen positiven Einfluss, möchte ich mal so allgemein formulieren, einen positiven Einfluss auf ihr Leben erwarten. Es gibt so viele Menschen, da sind etliche Propheten drunter, Religionsgründer, vielleicht auch nur Vorbilder. Manche setzen große Hoffnung auf die Politiker und was sie beschließen. Ärzte, Therapeuten, das sind doch Menschen, die sie haben. Wofür brauche ich Christus? Sie sagen, oder hier heißt es bei Paulus, diese Menschen haben keine Hoffnung. Stimmt das? Na, zumindest in Köln singt man ab und zu im Karneval noch dieses Lied, wir kommen alle in den Himmel. Und selbst wenn man es nicht singt, Ihr könnt euch mal umhören, die Menschen haben Hoffnung. Sie haben auch Vorstellung, auch was nach dem Tod kommt. Und ob sie singen oder sagen oder nur denken, irgendwie wird nach dem Tod alles gut. Das ist ihre Hoffnung. Irgendwie kommt doch jeder in den Himmel. Zumindest die meiste Zeit ihres Lebens scheint das ziemlich stabil zu sein. Vielleicht, wenn man mal am Grab steht von Angehörigen, von Freunden, kommt dann doch so etwas wie eine Heidenangst hervor. Ja, wie sicher ist die Hoffnung eigentlich? Ist das gewiss oder ist das nur so eine Wunschvorstellung? Aber prinzipiell haben Menschen auch außerhalb von Gemeinde Hoffnung. Und sie haben auch Götter, sie haben auch Gottesvorstellungen. Vielleicht hier im Westen, Deutschland, gibt es auch viele Menschen, die nicht mehr an Gott glauben. Aber für sie ist das kein Mangel, sondern vielleicht sogar erst recht Befreiung. Weil sie haben keinen, der ihnen sagt, was sie tun und lassen sollen. Aber auch bei uns in Deutschland, viele glauben immer noch irgendwie an irgendeinen Gott. Ja, gehen wir nochmal zu uns. Das ist sind die Punkte für Menschen außerhalb. Wie ist es für uns als Gemeinde, diese Punkte? Wenn wir sagen, wir haben Christus, dann haben wir nicht irgendein Vorbild, nicht irgendjemand, der positiven Einfluss auf unser Leben hat. Nein, wir haben Christus. Er ist der einzige wirkliche Retter. Apostelgeschichte. Keinen anderen Namen, in dem es Rettung gibt. Jesus. Wir sagen, wir haben eine sichere Hoffnung. Wir gehen auf Ostern zu. Warum haben wir eine sichere Hoffnung auf ewiges Leben? Weil wir haben ein leeres Grab. Wir erinnern uns jedes Jahr daran, dieses Grab, in das Jesus gelegt war, es war leer. Der Leichnam war nicht da. Wir glauben an die Auferstehung. Wir haben eine Hoffnung. Und wir glauben, durch Jesus Christus haben wir Zugang, nicht irgendwie zu Gott, haben nicht irgendeine Gottesvorstellung, sondern wir haben Zugang, wir haben Beziehung zu dem einzig wahren Gott. Nicht nur Beziehung, wir sind versöhnt mit diesem Gott und wir dürfen zu ihm kommen. Lest uns nochmal aus Epheser 2, diesen Vers 13. Aber weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt wart. Ich glaube, wir sind uns schnell einig, dass wir sagen, Christus ist ganz zentral. Christus hat das verändert, was vorher nicht war und was wir jetzt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, als ich gerade so diese Punkte durchgegangen bin. Ich habe immer nur von 3 Punkten gesprochen, gar nicht von 5. Punkt 2 und 3 habe ich immer wieder ausgelassen. Punkt 2, Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Punkt 3, die Zusagen Gottes in den Bündnissen. Und ich habe festgestellt, die spielen oft, wenn wir von der guten Nachricht, vom Evangelium, von unserem Glauben reden, irgendwie keine oder wenig, eine geringe Rolle. Warum ist das so? Wenn ich heute so höre, wie Evangelium, gute Nachricht zusammengefasst wird, dann gibt es ja da verschiedene Möglichkeiten. So eine gängige ist 4 Punkte. Gott liebt dich. Ich habe gesündigt. Denkt an den Sündenfall, 1. Mose 3. 3. Punkt, Jesus starb für mich. Wupp, sind wir im Neuen Testament. 4. Ich muss mich entscheiden, für Gott zu leben. Eine Möglichkeit. Eine andere, Evangelium in 5 Sätzen habe ich gefunden. Ich bin geschaffen. Hier, Altes Testament. 1. Mose 1, 2, ich bin geschaffen. 2, ich bin angenommen. Ja, vermutlich steckt dahinter eben wieder Jesus. Also sind schon wieder im Neuen Testament. Ich bin befreit, ich bin nicht allein, ich bin hoffnungsvoll. Woran liegt das? Dass wir in diesen Zusammenfassungen, die ja alle irgendwie ihre Berechtigung haben, das Neue Testament selber hat verschiedene Arten, das Evangelium auf den Punkt zu bringen in wenigen Sätzen. Aber woran liegt das, dass das Volk Gottes, dass Israel, dass der größte Teil des Alten Testaments in unserer Zusammenfassung des Evangeliums keine Rolle spielt? Kann das sein, dass wir deswegen nicht wissen, was habe ich von Gemeinde, was habe ich davon, weil wir hier was außen vor lassen? Ganz anders bei Paulus. Ich lese uns nochmal diesen Vers 12. Ihr habt damals ohne Christus gelebt. Und ihr wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Und darum galten euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er die Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Wie kann es sein, dass fast das komplette Alte Testament scheinbar irrelevant ist für unser Evangelium, für unseren Glauben? Kann es sein, dass wir hier einen ganz grundsätzlichen Denkfehler haben? Und ich glaube, dieser Denkfehler, den möchte ich an einem Buchstaben euch demonstrieren. Der größte Götze unserer Zeit, das ist das Ich. Was habe ich davon? Und ich möchte euch heute einladen, dass wir diesen Buchstaben ein klein wenig ändern. Und wir machen ein E draus. Und wir fragen, was hat er eigentlich davon? Was hat er eigentlich von Gemeinde? Und vielleicht können wir dann ganz neu die Größe verstehen, die wir auch als Teil seiner Gemeinde erleben dürfen. Gott beruft uns in seine Gemeinde. Warum tut er das? Was hat er davon? Wenn wir die Bibel, Altes und Neues Testament lesen, wir kommen nicht umhin, uns dem Thema Berufung oder Erwählung zu stellen. Das zieht sich durch die gesamte Bibel. Und wir müssen es unbedingt in unseren Glauben einbeziehen, damit wir nicht in eine Schieflage bekommen. Wir finden es nicht nur bei Paulus hier im Epheserbrief, dass er sagt, wir sind berufen, wir sind erwählt zu seinem Volk. Nein, wir finden es auch bei Petrus, und das ist die zweite Stelle, die ich mit euch anschauen möchte, und zwar im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 9 und 10. Da heißt es, ihr aber seid das von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher konnte man euch nicht einmal als ein Volk bezeichnen. Wer wart ihr schon? Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher kanntet ihr Gottes Gnade nicht, doch jetzt habt ihr seine Barmherzigkeit erfahren. Vier Zusagen gibt Petrus hier. Vier Antworten könnte man wieder sagen. WHID, nein, wir haben einen Buchstaben geändert. Was hat er davon? Was hat Gott davon, dass er sich eine Gemeinde beruft? Ich sage es nochmal. Er sagt, ihr aber seid das auserwählte Volk Gottes. Ihr seid seine königlichen Priester. Er hat einen Priester, für ihn den König, hat er sich berufen. Und dann heißt es hier, ihr seid Gottes heiliges Volk wörtlich oder je nach Übersetzung, ihr gehört ganz ihm. Aber das ist gemeint, heilig, das ist nicht, dass wir sündlos, perfekt wären. Heilig heißt für Gott abgesondert. Ihr seid ein Volk, das ganz Gott gehört. Und der vierte Punkt, ihr seid sein Eigentum. Und um diesen Vers und diese Punkte besser zu verstehen, möchte ich mit euch kurz fragen, wo hat Petrus das eigentlich her, was er hier auch den Christen der Gemeinde schreibt? Und da muss uns klar sein, diese Zitate oder diese Verse sind entweder Zitate oder Anspielungen auf das Alte Testament. Ein Vers haben wir in der Lesung gehört von Rüdiger aus 5. Mose 7, 6, wo es heißt, denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Vorfahren Abraham, Isaak, Jakob, also die Glaubensväter. Das ist die eine Stelle. Die zweite, die ich nennen möchte, ist 2. Mose 19, also ein Kapitel, bevor dem Volk die 10 Gebote gegeben werden, also das Grunddokument seines Bundes mit Mose und dem Volk. Da sagt er, ihr werdet mir als Volk mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Also, was merken wir? Diese Punkte, die wir im Petrusbrief finden, die wurden zuerst Israel zugesprochen. Israel war das Eigentumsvolk, das besondere Eigentum Gottes. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen mal über Eigentum nachdenken, weil ich glaube, das nehmen wir viel zu selbstverständlich. Was heißt Eigentum? Wem gehöre ich? Wem gehört mein Leben? Wem gehört meine Zeit? Wem gehört mein Geld? Wichtige Fragen. Und ich glaube, dass wir ganz oft nicht unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum, obwohl da ein großer Unterschied besteht. Ist nicht allen vielleicht klar, aber weiß ich nicht, ob das unter euch der Fall ist. Manche von euch haben ein Auto in ihrem Besitz, aber es ist nicht ihr Eigentum. Nämlich dann, wenn man es nur geleast hat. Ja, also es gibt einen kleinen Unterschied zwischen etwas im Besitz haben und als Eigentum besitzen. Und auf unser Leben gesagt ist es, wir haben unser Leben zum Besitz. Es ist unser Leben, ja. Aber wir können nicht machen, was wir wollen, denn es gehört uns nicht. Es ist uns von Gott geschenkt und es gibt Grenzen, was wir damit machen können, sollen und dürfen. Und eine der großen Lügen, die wir ja schon länger, aber auch in letzter Zeit wieder vermehrt hören, ist, dass ein Grundrecht des Menschen darin bestehen soll, diesem Leben auch ein Ende zu setzen, wenn er nicht mehr möchte. Das geht von diesem Irrtum aus, das Leben gehört mir. Und das ist nicht wahr. Es ist biblisch nicht wahr. Wir haben einen Schöpfer und wir gehören Gott und wir gehören nicht uns selbst. Wir haben kein Recht, unserem Leben ein Ende zu setzen. Ob das wie in Spanien jetzt, glaube ich, waren die Letzten, es legalisieren. Wer weiß, was in Deutschland noch kommt. Die Nachbarländer haben es teilweise auch schon. Nein, unser Leben gehört nicht uns. Was heißt es hier? Nochmal ganz besonders. Wenn unser Leben nicht uns gehört, wem gehört es dann? Und auch hier, wenn wir ehrlich sind, wenn die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, ehrlich sind, müssen sie sagen, nein, Gott gehört es nicht. Denn ein Leben, das Gott gehört, wird anders gelebt. Es äußert sich. Und das ist das Dilemma. Wie sieht ein Leben aus, das Gott gehört? Wie wäre es, wenn wir verstehen, dass wir Eigentum Gottes sind? Und da merken wir, was das für ein großer Verlust ist, wenn wir nicht Altes Testament lesen, wenn wir uns nicht mit Israel beschäftigen. Denn da haben wir eine Vielfalt davon, was es heißt, Gott zu gehören. Ich lese nochmal hier aus 1. Petrus 2,10. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Israel war erwählt. War Israel besser als andere Völker? Nein. Sind wir besser als andere Menschen? Nein. Was hat er davon, dass er uns in seine Gemeinde erwählt hat? Was hat er davon, sich ein Eigentumsvolk zu erwählen? Schauen wir uns nochmal Israel an. 1. Petrus 2,10, auch hier Petrus zitiert Verse aus dem Propheten Hosea. Und auch hier geht es um Zusagen, die Israel gemacht wurden. Und Gott wird hier als der dargestellt, der treu ist gegenüber seinem Bund. Und Israel wird angeklagt der Untreue gegenüber diesem Bund, des Bundesbruchs. Also Israel, und wenn wir ehrlich sind, wir auch, wir haben ganz oft diesen Bund, diese besondere Beziehung zwischen Gott und uns gebrochen. Und diese Verse, die Petrus letztendlich zitiert, früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, jetzt habt ihr sie erfahren. Hosea musste seine Kinder bezeichnen, nicht Barmherzigkeit, nicht sein Volk. Und Gott hat es gebraucht, zu sagen, so, das ist die Tatsache, so lebt ihr euer Leben. Aber ich will euch trotzdem Barmherzigkeit erweisen und ich werde euch trotzdem zu meinem Volk machen. Was hat er davon? Israel hat seine besondere Stellung als Eigentumsvolk, von der wir in dem 5. Buch Mose oder 2. Buch Mose gelesen haben, durch diesen Bundesbruch verloren. Es ist im Grunde genommen geworden wie andere Völker. Man hat keinen Unterschied festgestellt. Sie haben den gleichen Götzendienst getrieben, gleiche Unmoral. Sie haben gelebt, als ob sie Gott nicht kannten. Aber sie haben, weil Gott es versprochen hat, nicht weil sie es verdient haben, sondern weil Gott es versprochen hat, Gnade oder Barmherzigkeit erlebt und Israel wurde wieder zu seinem Volk, wurde wieder angenommen. Und jetzt das Besondere, dieser wichtige Schritt, den wir machen müssen. Nun spricht Petrus diese Zusagen, nicht Israel zu, sondern uns Christen, die wir ja nicht zu Israel gehören. Das ist erstaunlich. Wir Christen als Gemeinde, wir teilen also etwas mit Israel, auf das wir kein Anrecht hätten oder haben. Wir teilen etwas mit Israel. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr sein Volk. Israel hat es verloren, es war wie die Heiden, also ist es für Gott eins, ob er Israel zurückholt oder gleich aus allen Völkern auch Heiden in seine Gemeinde. Ja, und so ist es. Er hat sich ein neues Eigentumsvolk zusammengestellt aus einem Überrest Israels und aus Heiden unter Jesus Christus. Was Christen haben, nämlich sie haben zuallererst Barmherzigkeit oder Gnade erfahren. Und das kann man nur rückblickend begreifen, also nachdem man Barmherzigkeit erfahren hat. Petrus hat nicht der Gemeinde Barmherzigkeit Gottes erklärt und auf diese Weise sind diese Christen zu einem Volk Gottes geworden. Nein, andersrum. Sie haben festgestellt, wir gehören zu Gott, wir sind Gottes Eigentum, wir sind Gemeinde. Und anhand dieser Tatsache konnte Petrus sagen, ihr habt jetzt Barmherzigkeit erfahren. Also, was habe ich? Das weiß ich erst, wenn ich es erfahren habe. Und diese Reihenfolge, das ist die Sache mit der Erwählung, mit der Berufung. Es geht zuerst darum, was Gott tut und was Gott davon hat und welches Ziel Gott verfolgt als das, was ich davon habe. Und es ist gut, wenn wir uns bewusst machen, dass ich manchmal erst zu schätzen weiß, was ich habe, wenn ich es auch verloren habe, wenn ich es nicht mehr habe. Ja? Denk mal an das letzte Jahr, was haben wir alles verloren? Hey, was hatten wir vorher? Ist doch gut. Was fehlt uns jetzt? Oder andere Dinge. Ihr hattet einen guten Freund, eine gute Freundin, war so selbstverständlich von klein auf und dann gab es irgendwann diesen großen Knall, Streit. Und dann hat man erst gemerkt, was man an diesem Freund, an dieser Freundin hatte. Und wenn es dann aber auch zur Versöhnung kommt, wie viel mehr weiß ich dann zu schätzen, was diese Freundschaft wirklich bedeutet. Ein Dach über dem Kopf, so selbstverständlich. Die meisten haben immer ihr ganzes Leben lang ein Dach über dem Kopf gehabt, eine Wohnung, ein Haus. Wenn das mal abbrennt oder aus welchen Gründen auch immer, ja, denk mal an die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die dann aber hier wieder ein Zuhause bekommen. Sie wissen es ganz anders zu schätzen, als wir, die wir es immer haben. Und die Frage ist, weiß ich zu schätzen, was es heißt, von Gott zum Eigentum berufen zu sein, erwählt zu sein? Jetzt kann ich nochmal fragen, natürlich, was habe ich davon? Wenn ich das von Israel beziehen darf, auf Gemeinde, auf mein Christsein, dann erstens, Gott liebt dich. Das weiß ich, weil ich zu seiner Gemeinde gehöre. Und zweitens weiß ich noch etwas, er liebt mich und das liegt nicht an mir. Ich gehöre zu seiner Gemeinde und das liegt auch nicht an mir, sondern er macht mich, er macht sich Gemeinde zu etwas Besonderem. Nicht die Gemeinde ist etwas Besonderes für Gott, sondern Gott macht die Gemeinde zu etwas Besonderem für sich. Er tut es zu seiner Ehre. Und das ist genau diese verrückte Logik, die man nur versteht, was Menschen tun aus Liebe. Und Gott sagt, ich habe es aus Liebe gemacht. Es gibt keinen anderen Grund. Der Grund, warum ich Israel erwählt habe, warum ich Menschen in meine Gemeinde berufen habe, das liegt nicht an diesen Menschen. Das liegt nicht daran, dass wir intelligenter wären, dass wir frömmer wären, dass wir heiliger wären. Es liegt an dem, dass Gott mich gerufen hat in seine Gemeinde. Und um das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, wo suche ich, was Menschen Verrücktes tun aus Liebe, ja, findet man meistens, wenn Menschen Heiratsanträge machen für die Verlobte. Und da gibt es ja einen 37-jährigen Matthias aus Nordrhein-Westfalen, habe ich im Internet gefunden, ich fand das so nett. Heute ist man ja durch Internet mit der ganzen Welt verbunden und er hat überall Kontakt zu Menschen geknüpft und hat sie gebeten, ein Poster in die Kamera zu halten mit dem Slogan Sandra, go marry Matze. Also er, Matze, Matthias und seine Verlobte wohl Sandra. Und er hat also 140 Bilder aus aller Welt gesammelt. Und dann ist er mit seiner Verlobten ins Kino gegangen. Muss vor der Pandemie gewesen sein. Und statt Werbung wurden plötzlich 140 Bilder eingeblendet. Sandra, go marry Matze. Und dann ist er da im Kino vorher auf die Knie gegangen und hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten will. Ich würde mal sagen, das ist ganz großes Kino. Der Film war nachher wahrscheinlich egal. Ja? Aber ja, und sie hat dann gesagt, ich hatte schon Angst, er war so oft am Handy. Ich dachte schon, er hat eine andere. Ja, also das Leben schreibt doch die schönsten Geschichten. Schaut euch im Alten Testament mal um, welche Geschichte Gott mit seinem Volk schreibt, obwohl es immer wieder wegläuft und die dümmsten Sachen macht und es überhaupt nicht verdient hat. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir es verdient, dass wir Gottes Eigentum sind, dass wir Gottes Gnade erfahren? Was habe ich von Gemeinde? Früher war ich nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Epheser 2,13, doch das ist jetzt vorbei, jetzt gehört ihr zu Christus, da er am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Eine letzte Frage, was hat er davon? Woran merkt man jetzt, dass Gemeinde Gottes Eigentum ist? Ein Vers haben wir noch ausgelassen aus 1. Petrus 2,9 oder ein Versteil. Da heißt es, weil wir also so kostbar in Gottes Augen sind, gemacht sind zu seinem Eigentum, heißt es, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir haben es vorher nicht gesehen. Wir haben es ja nicht erfahren gehabt. Wir waren blind. Wir waren in der Finsternis. Wir haben es einfach nicht verstanden. Wir können nicht erwarten, dass die Menschen da draußen verstehen, was sie von Gemeinde haben. Und wir können es ihnen nicht erklären. Was sie brauchen, ist Gottes Berufung, ist Gottes Ziehen, ist Gottes Evangelium. Gott muss an ihrem Leben handeln. Und er gebraucht uns dafür, dass wir die großen Taten Gottes erzählen. Ich denke, denkt an diese Sandra, ich möchte nicht wissen, wie viel Leuten sie erzählt hat, wie ihr Matze ihr den Hochzeitsantrag gemacht hat. Ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir besser verstehen, was wir davon haben, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Wie wertvoll, wie kostbar, wie unglaublich schön Gemeinde ist. Egal wie groß wir sind, egal ob ich auch in meinem Leben wieder Bockmissbrauch, sündige, wie die Bibel sagt, ob ich davonlaufe. Gott hat uns berufen in seine Gemeinde und er wird uns als Gemeinde an sein Ziel bringen. Das ist, was er uns zusagt. Und wenn wir schon Werbung machen wollen für Gemeinde, dann müssen wir nicht sagen, guck mal, hier wird so tolle Musik gemacht. Da gehen die Leute ins Konzert. Guck mal, hier wird tolle Unterhaltung geboten. Da schalten Sie den Fernseher ein. Aber was ihr sagen könnt, ist, hier redet Gott persönlich durch sein Wort. Hier wirkt der Heilige Geist. Was habe ich davon? Christus. Weil er ist in Gemeinde ganz besonders nahe. Und das dürfen wir uns auch bewusst machen. Wir sind manchmal so auf ich und mein Glaube und wir und allein zu Hause. Nein, Gott hat sich ein Volk berufen, eine Gemeinde, ein Eigentum, wo er sagt, da bin ich in ihrer Mitte. Und das lässt sich erleben, das glaube ich. Da, wo Gott Herzen öffnet und wo Gott sieht, lässt sich es erleben. Und da, wo Augen aufgehen, wo Gott uns an sein wunderbares Licht zieht, da sehe ich, dass ich davor in Finsternis war. Und das ist etwas, das können wir nicht machen am Menschen. Aber Gott kann und Gott will und er will uns gebrauchen, dass wir wieder mehr von Gemeinde schwärmen. Und wir müssen nicht warten, bis die Pandemie vorbei ist, bis Corona vorbei ist, sondern wir können das jetzt tun, weil Christus uns nahe kommt. Er ist nicht an 1,5 Meter, nicht an Maske und nichts gebunden. Ich wünsche euch neue Leidenschaft für das 65. Jahr Holzkirche, dass ihr das mitnehmt. Amen. Ich möchte mit euch beten und Wer kann, darf dazu aufstehen? Lieber Herr Jesus, danke, dass ja, du diese Liebe des Vaters deutlich gemacht hast, indem du Mensch geworden bist, indem du gestorben bist, um dir deine Gemeinde zu berufen, zu erwählen, um Menschen aus der Finsternis zum wunderbaren Licht Gottes zu führen. Herr, wir sind dein Eigentum. Unser Leben gehört nicht uns, es gehört dir. Und du machst es reich und du machst es kostbar. Auch unabhängig von Pandemie oder von persönlichen Umständen, von unserem Wohlfühlen oder nicht so Wohlfühlen. Herr, wir wissen, wir sind in deiner Hand, wir gehören dir und du bringst uns an dein Ziel. Und dieses Ziel ist herrlich und wunderbar. Ach Herr, lass uns wieder neu deine Liebe erkennen. Lass uns bewusst machen, was wir erfahren haben, schon an Gnade und Barmherzigkeit. Und gib uns Worte in den Mund, öffne unsere Herzen, unseren Mund, dass wir davon anderen erzählen, dass wir nicht schweigen können von dem, was du getan hast, was unser Leben verändert hat. Mach uns neu bewusst, wie anders es ohne dich wäre, wie dunkel es ohne dich wäre. Ja, ich danke dir für dein Wort, das uns solche großen Zusagen macht und einen so wunderbaren Einblick gibt, wie du mit Israel umgegangen bist in all diesen Jahren, Höhen und Tiefen. Und was das für ein Zuspruch sein kann für unser Leben, dass du mit uns gehst, durch Höhen und Tiefen. Sogar wenn wir weglaufen von dir, dass du uns nachgehst, uns zurückholst. Herr, du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Und dafür danke ich dir. Amen.